Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jung und Freudlos,
eurem Podcast aus der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg.
Wir sitzen hier, wie meistens in unserer Dreierrunde, zum einen bestehend aus Moritz.
Hallo.
Hallo Moritz, unserem Medizinstudenten-Rookie, der uns mit Fragen löchert.
Bin ich noch ein Rookie eigentlich?
Eigentlich nicht mehr.
Du wirst immer Rookie bleiben.
Auch nicht, aber Rookie ist cool, ja.
Genau.
Entschuldigung, Ismene.
Und ich bin Ismene, eure Assistenzärztin aus dieser Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Uniklinik Freiburg. Und Sebastian. Hallo Sebastian.
Hallo Ismene.
Der auch Assistenzarzt hier ist. Ich nehme das halt alles an mich. Ich glaube, ich kann das von allen am besten erklären. Genau. Und wir haben heute noch Besuch. Und zwar wurden wir soeben interviewt von Rebecca und Anne aus der Uni Tübingen, die uns heute zuhören werden.
Mhm. Das ist ein ganz aufregendes Gefühl. Zwei Zuhörerinnen, die auch noch extra angereist sind zusammen. Also es ist richtig, ist heute eine krasse Folge, finde ich.
Ja. Genau. Und die auch noch so viel mehr von Medien verstehen als wir.
Genau. Also vielleicht merkt ihr das da draußen, wie anders wir heute sind. Vielleicht sollten wir jetzt auch noch mal ein bisschen mit dem Podcast anfangen. Heute ist unser Thema narzisstische Persönlichkeitsstörung. Ist ein bisschen abgedrehteres Thema, würde ich sagen, aber trotzdem eins, was, glaube ich, spannend sein kann und wichtig ist. Und da werden wir uns heute mit beschäftigen. Aber Folge, ich glaube, wir sind bei 23 oder 24. Auf jeden Fall ist es Zeit, dass wir uns intimer kennenlernen. Heute sind es wieder mal nicht nur Oder-Fragen, sondern ein bisschen eine Mischung aus Satzvervollständigung und Oder-Fragen. Und ich würde sagen, wir legen los. Ismene, du bist die Nummer eins. Der erste Satz ist, Kritik ist für mich ...
Puh.
Das ist keine Antwort.
Hilfreich, wenn sie konstruktiv formuliert ist.
Das wiederum war sozial erwünscht.
Doch auch immer ein kleiner Stich ins Herz.
Sebastian, Empathie ist für mich ...
Ganz essentiell und wichtig, um irgendwie einigermaßen mit Freude durchs Leben stapfen zu können.
Das ist schön. Die nächste Runde ist ... vorne und der Satz kommt hinten dran. Deswegen ist Mene ... macht mich wirklich wütend.
Ungerechtigkeit macht mich wirklich wütend.
Global oder persönlich oder?
In jedweder Form.
Jedweder, sehr schönes Wort. Sebastian, ... ist Teil meiner Persönlichkeit.
Alter, ich jetzt ausgerechnet so diese
Alter,
selbstreflexive Frage,
auf
ja?
Auf jeden Fall. Die sind alle selbstreflexiv.
Ja, Fehler sind Teil meiner Persönlichkeit.
Also außer die Wallfee. Jetzt hoffen wir, dass wir das mit den Oder-Fragen noch ein bisschen gerissen kriegen. Ist Mene naiv, naturalistisch oder nahrhaft?
Ich würde gerade sagen, naiv und freudlos. naiv.
Echt?
Ich weiß nicht, ich kann mich schwer entscheiden zwischen den
okay,
dreien.
Okay, dann war es
wir
eine
können abstimmen.
Gefühlsantwort. Nee, ist okay.
Oder nahrhaft.
Wir
können passt schon.
Naiv oder nahrhaft.
Beides neckisch. Sebastian, Narzisse, Nabelschnur oder Nagetierfalle?
Narzisse. Mit dem Rest weiß ich nicht so richtig, was anzufangen.
Schon mal eine Nagetierfalle aufgestellt?
Nee.
Ich finde, es sagt wahnsinnig viel über die Persönlichkeit aus. Nagetierfalle, ja. Nicht.
Also,
wenn man die komplexen Fragen stellt.
Ich habe tatsächlich schon Mausefallen für meine Großmutter aufgestellt.
Für deine Großmutter?
Die glaubt immer, dass da eine Maus irgendwo ist. Und
dann wäre eigentlich schon Nagetierfalle deine Antwort gewesen, höre ich jetzt raus.
Ja, ich habe es, also ja. Ja,
du wolltest es
ja,
verstecken.
Zugegebenermaßen, ja, schon.
Mhm. Ah, na gut. Mhm. Und wieder ein Stück näher gekommen, wieder ein Stück besser
aber
kennengelernt.
Aber noch nicht im Himmel nah genug. Wir müssen auch noch mehr über dich wissen, Moritz.
Na dann
ja, auch wir haben Oder-Fragen für dich vorbereitet und ich fange mal eben an, ja. Also was kleidet dich besser? Lorbeerkranz, Krone oder Zepter?
Warum kriege ich nicht, was sozial erwünscht ist? Lorbeerkranz.
Ich habe eine Social-Media-Frage für dich. Ich habe auch die sozial erwünschte Antwort gestrichen und durch was anderes ersetzt. Also, Hashtag woke up like this, Insta-Food oder amazing?
Woke up like this.
Cool.
Ja,
machst
ist das cool, ja?
Machst du immer attraktiv auf?
Immer, ausschließlich. Ah. Das ist gar keine Frage.
Also, wir machen bald auch einen Instagram-Account auf.
Können ja deine Morgen-Selfies mal überprüfen.
Ja, später.
Okay, womit bewegst du dich besser? Cabrio, Sportwagen oder SUV?
Cabrio. Ich habe schon immer von einem Cabrio geträumt, ehrlich. Das ist wahrscheinlich sozial auch nicht erwünscht. Und eigentlich müsste man sagen, ich lehne Autos generell ab und diesen ganzen Rohstoffverbrauch. Aber Cabrios finde ich leider wirklich geil.
Also streng genommen sind Fahrräder ja auch Cabrios,
ja.
Oder?
Aber okay. Ich finde Cabrios mit vier Rädern und Motorlader trotzdem noch ein Ticken cooler.
Okay.
Ein Elektro-Cabrio, das finde ich.
Ich glaube, wir haben dich noch nie so gut kennengelernt wie heute.
Ja, heute habt ihr wirklich das waren die Schlüsselfragen eigentlich. Jetzt sind wir in die Untiefen der Persönlichkeit eingedrungen. Ja, um Persönlichkeiten soll es ja heute auch bei uns geben. Deswegen würde ich gerne jetzt einsteigen mit der ersten Frage. Wir haben beim Thema Borderline-Persönlichkeitsstörung schon mal kurz drüber gesprochen. Ich würde es aber gerne wiederholen, weil es, glaube ich, ziemlich wichtig ist. Und zwar, Persönlichkeitsstörung ist ja doch ein relativ sperriger Begriff. Wie ist es denn eigentlich definiert?
Also, mit Persönlichkeitsstörung meinen wir tief verwurzelte und langanhaltende Verhaltensmuster bei Menschen, die zu relativ unflexiblen und starren Reaktionen auf verschiedene Lebenssituationen führen.
Mhm.
Ja, und wir meinen damit, dass es in dem Ausmaß dieser starren Verhaltensmuster schon deutlichen Unterschied gibt zur Mehrheit der Bevölkerung
okay.
im jeweiligen Ort. Also nicht jetzt vielleicht eine leichte Tendenz in eine bestimmte Richtung, sondern muss schon deutlich, deutlich mehr sein als bei den meisten anderen.
Das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich, ne, beim Thema Persönlichkeitsstörung, diese deutliche Abweichung von der Norm in Anführungszeichen.
Genau, und eben das hat dann nicht nur Konsequenzen aufs Handeln, sondern eben auch aufs Fühlen und auf die Gedanken der Person, teilweise auch auf die Wahrnehmung.
Mhm. Bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung haben wir damals über die Grenze gesprochen, die im Namen steckt. Jetzt ist es bei der narzisstischen Persönlichkeit auch nicht so leicht, finde ich, zu verstehen, was heißt es eigentlich oder woher kommt dieses Wort? Deswegen die Frage an euch, was steckt hinter narzisstisch?
Also wir müssen, wie so häufig in der Medizin, wieder ins Altgriechische zurückkehren.
Das ist gruselig. Jedes Mal muss man eigentlich sollte man doch Altgriechisch sprechen, nicht mehr.
Ja, absolut. Also um die Herkunft des Wortes zu ergründen, und zwar gibt es eine griechische Sage, in der es einen Jüngling gibt namens Narzissus. Und der sehr, sehr beliebt ist, so wie er beschrieben wird, auch ein sehr gut aussehender Jüngling ist, trotzdem aber immer sehr distanziert zu allen Menschen um sich herum lebt und schließlich in einem Wald wandert und dort von einer Nymphe verehrt wird, die er dann recht brüsk abweist. Und weil diese Nymphe sich dann so verschmäht vorkommt und auch so in ihrem Kram zurückzieht, wird er verflucht von einer Göttin, dass er sich in das eigene Spiegelbild, das er im Wasser sieht, verliebt. Und der junge Narzissus verweilt daraufhin die ganze Zeit am Seeufer und versucht, seinem eigenen Spiegelbild näher zu kommen und erreicht es doch nicht. Und in diesem Widerspruch gefangen stirbt er letztendlich und verwandelt sich in eine Blume mit einem weißen Blütenkranz und einem gelben Punkt in der Mitte, das, was wir heute auch als die Blume, die Narzissten kennen, hupsala, jetzt habe ich es doch gesagt, ja, genau. Und daher kommt dieser Begriff Narzissus und daraus abgeleitet wurde dann auch der Narzissmus.
Meine Damen und Herren, unser Sagenerzähler Sebastian, herzlich willkommen zur Märchenstunde. Schön. Ich finde nur tatsächlich, also das ist eine total, ich finde es eine interessante Geschichte und eine krasse Herleitung. Vielleicht können wir jetzt trotzdem nochmal gemeinsam jetzt herleiten, was steckt jetzt dann eigentlich hinter der narzisstischen Persönlichkeitsstörung, auch wenn wir jetzt eigentlich wissen, woher das Wort kommt und was eine Persönlichkeitsstörung ist. Wie sieht die aus?
Also, ich zähle jetzt mal ein paar Begriffe auf, die diese Persönlichkeitsstörung kennzeichnen.
Ja.
Also zum einen geht es um überdauerndes Größengefühl, mhm. also mit Fantasien von unendlichem Erfolg, perfekter Liebe, Macht und so weiter, Schönheit, genau, einem Gefühl der Einmaligkeit. Und häufig auch eine Anspruchshaltung, also hohe Ansprüche auch an die Umwelt. Man hat das Gefühl, dass einem Dinge zustehen, auch wenn man für die vielleicht gar nichts Spezielles gemacht hat. In Beziehungen sind Betroffene häufig eher ausbeuterisch, haben wenig oder kein Gespür für das Befinden der anderen Person, also wenig Empathie. Neigen zu Neid oder meinen auch oft, dass andere Personen neidisch auf sie sind. So im Verhalten werden die Personen häufig als arrogant wahrgenommen. Das sind jetzt ja alles Eigenschaften, die so sehr selbstbewusst anmuten.
Mhm.
Gleichzeitig gibt es aber dahinter häufig ein ganz fragiles Selbstwertempfinden, auch mit einer ganz ausgeprägten Kränkbarkeit.
Mhm. Das ist ja, ich finde es gar nicht so einfach, das so in ein Bild zu packen, sag ich mal, aber ich glaube, es ist ein guter Eindruck, das mal so hintereinander zu hören, welche Eigenschaften dazu gehören. Jetzt sind es ja schon trotzdem auch alles Eigenschaften, die jede und jeder wahrscheinlich in gewisser Ausprägung bei sich auch feststellt. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, die Abweichung von der Norm spielt eine Rolle. Ab wann kann man aber denn sagen, dass das jetzt, also dieses, ich sag mal, diese Mischung aus Eigenschaften eine Krankheit ausmacht oder eben eine Störung?
Also grundsätzlich sind es, wie du es gerade schon gesagt hast, potenziell auch Charaktereigenschaften, die jeder von sich mehr oder weniger in unterschiedlichen Ausprägungen auch kennt. Und wahrscheinlich haben wir hier ein dimensionales System. Das heißt, man darf sich das so ein bisschen wie so ein Lautstärkeregler vorstellen. Ja, ganz links ist es leise, ganz rechts ist es laut. Und jeder wird sich auf dieser Achse irgendwo einordnen können, von der Ausprägung her. Und in der Medizin bzw. in der Psychologie wurde halt irgendwo mal kategorial entschieden, ab hier haben wir das Vorliegen von einer Störung. Dafür ist ganz, ganz wichtig als Grundvoraussetzung, dass man darunter leidet. Also es gibt viele Menschen, die narzisstische Persönlichkeitszüge haben, aber wenn die nicht darunter leiden, dann kann man nicht von einer Störung sprechen. Allerdings kann es auch durchaus sein, dass das Umfeld sehr darunter leidet, sodass es vielleicht auch mal nur eine Frage der Zeit wird, bis letztlich auch die Person darunter leidet. Und darüber hinaus gibt es dann auch nochmal neuen medizinisch definierte Kriterien, die jetzt zum Beispiel im amerikanischen Katalog für psychische Erkrankungen im DSM-5 genannt werden. Und da sagen die zum Beispiel, wenn da 5 von diesen neuen Kriterien erfüllt sind, plus Leiden an diesen Zuständen, dann können wir von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung sprechen.
Du hast jetzt gerade schon gesagt, der Leidensdruck, den wir, glaube ich, hier auch schon häufiger tatsächlich besprochen haben, spielt eine ganz wichtige Rolle. Was sind denn so die Dinge, die den Betroffenen im Alltag Probleme macht? Und du hast auch die Angehörigen direkt angesprochen. Und was sind vielleicht auch Probleme, die den Angehörigen sozusagen die Probleme macht? Also was merken die Leute von so einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung?
Vielleicht beginnen wir mal mit dem Betroffenen. Also der Betroffene muss bei einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung nicht einen permanenten Leidensdruck haben. Also viele der Eigenschaften, die mit der narzisstischen Persönlichkeitsstörung einhergehen, kann man sich vorstellen, können ja auch von Vorteil sein, wenn es darum geht, bestimmte Karrieren zu machen.
Auch ein wichtiger Punkt, glaube ich, ja, dass es also nicht sowas ist, was immer von morgens bis abends da sein muss, ne? Also der Leidensdruck.
Genau. Insofern können Menschen mit der Persönlichkeitsstörung auch sehr produktiv sein und Großes leisten. Da entsteht der Leidensdruck häufig vor allem dann, wenn eben ein Angriff auf den Selbstwert stattgefunden hat. Also wenn zum Beispiel Kritik geäußert wird und es dann eben zu so einer großen Kränkung kommt. Das kann dann auch häufig zu weiteren psychischen Störungen führen. Ich glaube, da sprechen wir bestimmt auch noch später drüber. Also häufig sind das dann eher, also die Folgen, narzisstische Krisen, andere psychische Erkrankungen oder eben eine große Verzweiflung in Anbetracht Selbstwerterschütterung, dann Grund, warum Betroffene sich vielleicht dann doch mal Hilfe suchen. Beim Umfeld, willst du was erzählen,
ja,
Sebastian?
Also beim Umfeld gerade zum Beispiel, finde ich, tritt das häufig eben in Partnerschaften auf. Ja? Also viele Narzissten haben Schwierigkeiten in den Partnerschaften, weil dieser Mangel an Empathie halt früher oder später dann doch einfach eine Rolle spielt und viele Partner das Gefühl haben, ich gebe immer nur in dieser Beziehung und ich bekomme nie. Und das kann teilweise relativ lange funktionieren und gut ausgehen. Es gibt so ein bisschen den Spruch, der Narzisst sucht sich eben die Frau aus, die zum Leder seines Cabrios passt. Ne? Also,
apropos Cabrio.
Ja, genau, richtig. Ja, also so die Persönlichkeitseigenschaften der Frau stehen gar nicht so richtig im Vordergrund beispielsweise. Ja, es ist eben so ein bisschen dieser Klassiker, dass es ein Mann ist, worauf wir später noch eingehen werden wahrscheinlich. Es kann sein, dass dieses Partnerschaftsprinzip irgendwo zu einem Ende kommt und die Frau einfach sagt so, ich habe jetzt die Schnauze voll, ich möchte nicht mehr. Und dann kommt plötzlich derjenige mit der narzisstischen Persönlichkeitsstörung in Behandlung, sagt, also ich habe ja gar kein Problem, aber meine Frau hat ein Problem, ja. Die spinnt, ne? die will nicht mehr. Und dann fängt man erstmal so ein bisschen an zu entdecken, okay, da steht vielleicht doch irgendwo ein interaktionelles Problem dahinter, was bei der Betroffenen, also bei der eigentlich betroffenen Persönlichkeit ist, ja. Was auch schwierig sein kann, ist, dass Personen im Umfeld häufig auch das Gefühl haben, so ein bisschen manipuliert zu werden, benutzt zu werden, quasi um beispielsweise einen Karriereaufstieg zu ermöglichen, sich nur ein bisschen wie Staffage vorkommen, die Personen, die so richtig erreichen, selber nicht gesehen werden. Das kann ganz schön vielfältig sein, ne? Aber es ist häufig, dass das Umfeld davor leidet.
Ja, kann man sich gut vorstellen, so wie du es jetzt gerade geschildert hast. Jetzt hast du vorhin auch schon gesagt, es gibt 9 Kriterien, von denen sozusagen 5 erfüllt sein müssen. Und ihr habt jetzt, glaube ich, beide schon relativ gut bildhaft und ausführlich geschildert, was so ein bisschen für Probleme da mitschwingen bei so einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Jetzt wäre vielleicht noch interessant, wie erfragt ihr denn diese Aspekte in der Klinik? Ich stelle mir das gar nicht so leicht vor, das rauszufinden sozusagen oder die Leute darauf anzusprechen. Wie müssen wir uns das vorstellen?
Also, meistens fragen wir tatsächlich diese Kriterien ab.
Mhm.
Es gibt da so ein paar Hilfsmittel, Fragebögen oder auch halb strukturierte Interviews, mit denen man das erfragen kann, und dann versucht man ein Stück weit den Schweregrad der Ausprägung einzuschätzen, meistens anhand von Beispielen, die die Person dann nennt.
Mhm.
Wir haben ja was mitgebracht.
Wir haben da mal was
vorbereitet. Es gibt 2 Interview, also das ist eben Interview, mit dem man diese Diagnosekriterien aus dem amerikanischen Katalog abfragen kann.
Mhm.
Und da sind dann so Fragen drin, wie zum Beispiel, wir können ja mal dich ein bisschen fragen, Moritz, denkst du oft an die Macht, den Ruhm oder die Anerkennung, die du eines Tages haben wirst?
Puh, nicht so oft, würde ich sagen.
Nicht so oft.
Mhm.
Okay.
Also nie?
Mhm. War nie schwierig, weil ich glaube, also Macht, finde ich jetzt, ist ein arg schweres Wort, würde ich nicht sagen, aber über einen gewissen Werdegang denkt man, glaube ich, schon nach, ja. Und natürlich, also der Podcast-Ruhm, der schwebt mir natürlich schon immer im Hinterkopf.
Ja, und das wäre ein Beispiel, der Podcast-Ruhm. Okay, und es gibt dann so ein bisschen als Hilfe für den Erfrager dann auch Kriterien, die auf der Seite stehen, wonach man sich richten kann. Also ich habe jetzt, dein Denken ist nicht völlig beherrscht von Fantasien über unbegrenzten Erfolg.
Kenne
ich jetzt
doch,
ja auch schon ein bisschen
total.
Denken, ah doch, okay, dann kriegst du hier Punkte. Genau, und so,
so hangelt man sich dann dadurch.
Da
stellt sich mir ehrlich gesagt direkt wieder die Frage, ist das nicht auch, was wir vorhin eigentlich schon so ein bisschen gemerkt haben, die Frage nach sozialer Erwünschtheit? Also, weil wenn du mich das jetzt fragen würdest und ich jetzt auch vielleicht zu dir komme als Ärztin, weiß ich nicht, ob ich nicht aus Instinkt gesagt hätte, nee, da denke ich natürlich nicht drüber nach, weil mir irgendwie im Hinterkopf schon vorschwebt, das ist ja irgendwie eher eine negative Eigenschaft, die du gerade abfragst, und ich möchte das nicht bejahen.
Ja.
Ist das ein Problem?
Das ist natürlich ein Problem, wenn man jetzt zum Beispiel jemanden überhaupt nicht kennt und gar keine therapeutische Beziehung hat, innerhalb der man dieses Interview mit jemandem führen kann. Also diese Fragen als Erstgespräch so zu führen, ist wahrscheinlich extrem unergiebig, weil jeder natürlich auch sofort eine soziale Erwünschtheit haben wird.
Ja.
Ich glaube, Ziel ist es erstmal davor, irgendwo auch zu vermitteln, warum man das denn eigentlich fragt. Ja, es geht einem ja darum, dass man einem Hilfesuchenden sozusagen Hilfe anbietet. Ja, und da bringt es eben nichts, wenn der Hilfesuchende oder der Betroffene einfach sozial erwünschte Antworten gibt. Es geht ja nicht darum, dass der Therapeut ein Interesse hat, jetzt dem Gegenüber plötzlich tief in die Seele zu blicken, sondern das Gegenüber möchte ja tatsächlich auch hilfreiche Ratschläge oder Hilfestellungen angeboten bekommen nach diesem Gespräch und nach diesem Interview. Ich glaube, das sollte klar sein. Und ja, natürlich gibt es dann immer noch Menschen, die dann unehrlich antworten vielleicht, aber ja, da kann man dann auch nicht so viel machen, ne?
Also aber relevant ist, dass man vorher auch eine gewisse Beziehung sozusagen zwischen Therapeut und Patientin oder Patient aufbaut, bis man da so reinsteigt.
Ja, und häufig erlebt man dann ja auch schon bestimmte Situationen gemeinsam bis zu dem Punkt, wo man wirklich sich dieser Diagnostik widmet und dann kann man die ja auch mit einbringen und besprechen und so ein bisschen erfragen, was für Gedanken oder Gefühle stehen denn hinter dem Verhalten. Es kann ja auch sein, dass sich dann ganz andere Gedanken oder Gefühle herausstellen, als die jetzt für eine narzisstische Persönlichkeitsstörung typisch sind.
Mhm.
Oder man findet eben genau diese. Also es ist natürlich auch ein Prozess, den man dann auch versucht, ein bisschen therapeutisch nutzbar zu machen.
Auch nochmal wichtig. Und eine andere Frage, die sich mir in dem Kontext gestellt hat, weil ich eben auch immer bei mir schwebt so ein bisschen dieses, dass es eher negativ behaftet vielleicht ist bei vielen Menschen. Wie erklärt man denn dann den Betroffenen, was man da sozusagen jetzt festgestellt hat, wenn ihr dann eine narzisstische Persönlichkeitsstörung diagnostiziert habt tatsächlich?
Ich würde an der Stelle vielleicht einen kleinen Exkurs machen wollen, weil du das erwähnt hast, dass es so negativ konnotiert ist.
Ja.
Und das hängt, glaube ich, auch damit zusammen, dass das Konzept von Narzissmus und narzisstischer Persönlichkeitsstörung ziemlich vage ist und es ziemlich viele verschiedene Definitionen und Auslegungen gibt. Und man kann so ein bisschen unterscheiden, das, was man meint mit Narzissmus, wenn man umgangssprachlich im Volksmund oder so in den Medien davon hört. Mhm. Damit ist meistens ja gemeint, man ist selbstverliebt, man stellt sich gerne dar, man ist vielleicht ein bisschen ich-bezogen und egozentrisch.
Mhm.
Das ist aber nicht gleichzusetzen mit dem, was mit der narzisstischen Persönlichkeitsstörung gemeint ist, weil da eben dieser Aspekt ja ausgeklammert ist, der sich auf die eher so selbstwertinstabilen Aspekte bezieht.
Mhm,
also,
stimmt.
Und genau deswegen würde ich auch den Betroffenen, wenn ich versuche, über diese Diagnose aufzuklären, immer versuchen zu erklären, dass es eher eine Selbstwertinstabilitätsstörung ist, als jetzt so ein Persönlichkeitseigenschaftscluster, was primär mit Hochmut und Größendenken zusammenhängt, weil diese beiden Dinge hängen halt zusammen, diese Symptome, die mehr in Richtung Größenempfinden gehen, sind halt die, die offensichtlicher sind, die man außen mehr sieht.
Mhm.
Und ich habe das Gefühl, dass es schon dann deutlich weniger stigmatisierend klingt, wenn man eher dieses Wechselspiel aus fragilem Selbstwert und dann wieder Überkompensation versucht zu erklären.
Ja, ein ganz wichtiger Punkt wahrscheinlich auch, weil ja das, dieser instabile Selbstwert, wie du es gerade gesagt hast, wahrscheinlich ja auch Ursache für viele Probleme sind, die dann im Verlauf auftreten. Mhm. Und man sich das, glaube ich, auch dann, man kann sich das gut vorstellen, wenn das sozusagen das dahinterstehende Problem ist, dass man dann so und so auf verschiedene Sachen reagiert. Also bestimmt ein ganz wichtiger Punkt, ja.
Also Ismin versucht eigentlich kurz gesagt den Leuten nicht zu sagen, sie sind ein Arschloch, sondern sie versucht ihnen zu erklären, dass sie eben ein bisschen instabilen Selbstwert haben und deswegen gewisse Kompensationsmechanismen haben, nicht wahr?
Mhm.
Ja.
Aber das ist also eigentlich schon echt ein geschickter Weg, um eben dem Stigma so ein bisschen entgegenzuwirken.
Es ist wichtig, weil diese Botschaft fühlt sich ganz häufig an, wie sie sind ein Arschloch, ja, und es ist ganz, ganz wichtig, dass es darum nicht geht, jemanden hier irgendwie als bescheuert darzustellen, ne? Sondern wie Ismene das gerade einfach gesagt hat, sehr differenziert versucht, Antworten auf Probleme zu finden.
Mhm. Ja, ganz wichtig, glaube ich. Ich denke, man hat tatsächlich jetzt nach der gefühlt kurzen Zeit schon ein ganz gutes Bild, was hinter dieser narzisstischen Persönlichkeitsstörung steckt und wie ihr da in der Klinik so ein bisschen dahinter kommt. Jetzt vielleicht noch ein bisschen allgemeiner gefragt, in welchem Alter treten denn so Persönlichkeitsstörungen oder die narzisstische Persönlichkeitsstörung auf? Wen müssen wir uns da vorstellen?
Also das mit dem Alter muss man, glaube ich, auf zwei Weisen beantworten. Zunächst mal müssen wir fragen, wo beginnt so eine narzisstische Persönlichkeitsstörung? Und wenn wir von einem Auftreten reden, dann reden wir meistens darüber, wo sie meistens diagnostiziert wird. Also diagnostiziert werden darf sie erst im Erwachsenenalter. Bei Jugendlichen soll man noch nicht von Persönlichkeitsstörungen reden, sondern von Verhaltensstörungen, so ganz grundsätzlich.
Weil sich das noch entwickelt im Prinzip, ne?
Genau, weil das eben noch in der Entwicklung ist. Und so eine narzisstische Persönlichkeitsstörung beginnt aber von der Entwicklung her eigentlich in der Kindheit und die entwickelt sich in der Kindheit über viele, viele Jahre. Und dementsprechend hat man natürlich auch Zeiten, in denen die ausgeprägter und weniger ausgeprägter ist. Und wie wir vorhin auch schon so ein bisschen gesagt haben, so eine narzisstische Persönlichkeitsstörung kann sehr lange einfach nur eine narzisstische Persönlichkeit sein, die sehr gut kompensiert ist und die eben gar nicht klinisch auffällig ist, die für den Betroffenen und vielleicht auch für sein Umfeld gar kein Leidensdruck darstellt. Mhm. Und häufig wird sowas eben erstmalig diagnostiziert im Rahmen von einer Krise oder ähnliches. Und das ist meistens im Erwachsenenalter. Ich weiß gar nicht, Ismene, ob es dazu belastbare Zahlen gibt, wann das so die Regel ist.
Nicht, dass ich wüsste.
Ich nämlich auch nicht. Ich glaube, es ist wirklich verteilt durch das gesamte Leben. So ein bisschen auch gefühlt aus meiner Erfahrung gibt es von sehr jungen Menschen im Studentenalter bis wirklich sehr erfolgreiche über 50er oder in die Rente gegangene Menschen, die erst dann so ein bisschen merken, dass sie da so eine Veranlagung haben.
Mhm. Also doch was sich auch durch alle Altersklassen ziehen kann im Prinzip.
Genau.
Okay. Und kann man denn sagen oder weiß man das, wie so eine narzisstische Persönlichkeitsstörung entsteht?
Also auch da gibt es verschiedene Theorien, also sogar ziemlich viele verschiedene Theorien, auch viele so psychoanalytische Theorien, die wahrscheinlich zu weit führen würden hier, aber ich kann vielleicht also die vielleicht allgemein bekannteste lerntheoretische Theorie versuchen zu erklären, da geht man davon aus, dass schon der Erziehungsstil wegweisend ist, beziehungsweise prägend ist für die Entstehung einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Und zwar einerseits ein Erziehungsstil, wo die Begabung des Kindes eher überbewertet wird und quasi übertrieben gelobt wird, auch für durchschnittliche Leistungen. Und andererseits geht man auch davon aus, dass so Deprivationserfahrungen, also eine ganz starke Abwertung durch die Eltern oder kalte Eltern, die wenig mit dem Kind interagieren, dazu führen könnten, dass sich sowas entwickelt. Also da gibt es nicht die eine Theorie und erst recht nicht die eine belegte oder wissenschaftlich untersuchte Theorie.
Also häufig sind es Haushalte, die materiell sehr gut aufgestellt sind, in denen wirklich alles vorhanden ist, aber die Kinder eben mit sehr wenig Emotionalität, mit sehr wenig bedingungsloser Zuneigung erzogen werden. So ein bisschen Teil der Störung ist ja auch, dass man eben sich anfängt, sehr stark über eine Leistung zu definieren und das dann häufig auch im weiteren Verlauf des Lebens übertreibt, um über dieses Erzielen einer Leistung, Anerkennung und emotionale Nähe von den Eltern zu beziehen. Und Eltern, die eben dieses Grundvertrauen in einfach, dass man geliebt wird dafür, dass man da ist, nicht vermitteln können, sondern das Kind so ein Gefühl entwickelt, ich muss irgendwas tun, damit ich geliebt werden kann. Und das sorgt natürlich eben für einen nicht inhärenten Selbstwert, sondern einen Selbstwert, der sich sehr stark an äußeren Dingen definiert. Und sobald es dann eben aber auch Störungen in diesen äußeren Dingen gibt, dann hat auch der Selbstwert plötzlich Probleme und dann werden die Strategien plötzlich dysfunktional.
Richtig komplex, aber ich finde, wenn man sich das so anhört, kann man sich das schon vorstellen, dass diese Mechanismen eine Rolle spielen, aber es sind letztendlich wahrscheinlich alles tatsächlich Theorien, ne? Also man kann das ja nicht beweisen, so ist es, sondern das sind im Prinzip Theorien, die man sich herleiten kann.
Genau, also es gibt viele wissenschaftliche Theorien, aber gerade auch so ein bisschen so aus der Erfahrung heraus, was man halt häufig für Geschichten hört, man erwartet das meistens schon auch so ein bisschen fast so und wird dann häufig in dieser Theorie bestätigt.
Ja. Insgesamt kann man vielleicht sagen, dass Narzissmus schwierig zu erforschen ist und auch eher vergleichsweise wenig erforschtes Feld ist. Einfach auch wegen dieser Definitionsschwierigkeiten. Das macht es natürlich schwierig, dann die Datenlage auch zu überblicken, weil wenn nicht mal in allen Untersuchungen quasi die gleichen Kriterien rangezogen werden.
Das ist jetzt auch schon was ich hier so ab und zu mal immer wieder besprochen habe, dass Sachen, die halt auch jetzt sozusagen nicht ganz 100%ig klar definiert sind, immer schwierig wissenschaftlich abzubilden sind, weil man eben, wie du gerade gesagt hast, einfach in den Kriterien schwankt zum Beispiel und das macht ja die Vergleichbarkeit geringer. Was ihr, glaube ich, aber gerade, was ganz wichtig war, was ihr erklärt habt, war so dieses, gerade auch was mit den Lerntheorien zusammenhängt und dass es eben auch schon in der Kindheit anfangen kann sozusagen oder eine Prägung eine Rolle spielt. Was ich mir vorstellen kann, dass häufig ein Problem ist im Umgang mit der narzisstischen Persönlichkeitsstörung, ist einmal, dass man den Leuten, die betroffen sind, von außen so zuschreibt, was du vorhin auch gesagt hast, Sebastian, die seien ein Arschloch. Also da wird jemandem sozusagen ein schlechter Charakter zugeschrieben und ich glaube, im gleichen Zug ist dann immer so eine Sache, da wird dann nach einer Schuld gefragt. Also ist sozusagen jemand schuld an seinen schlechten Charaktereigenschaften oder wenn man sich jetzt diese Lerntheorien anhört, kann man sagen, ja, da sind halt die Eltern schuld. Ja, das ist, und ich finde, das ist was ganz häufig fällt im Kontext von so Persönlichkeitsstörungen und vielleicht wäre es cool, wenn ihr da kurz nochmal ein Statement dazu abgeben könnt, wie ihr das seht.
Also das Thema Schuld spielt natürlich eine wahnsinnig große Rolle bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung an sich, weil wie du schon gesagt hast, die Schuld wird häufig erstmal bei anderen gesucht und es geht aber darum, einen ausgewogenen Mix aus Schuld hinzubekommen. Also klar tragen die Eltern irgendwo im Endeffekt auch einen Teil der Schuld, aber es wäre auch niemandem geholfen, wenn man jetzt die Eltern deswegen anklagt und weiß nicht, vielleicht auch noch die Beziehung, die trotzdem noch funktioniert, mit den Eltern deswegen kaputt macht oder ähnliches, sondern es geht in Teilen darum, tatsächlich auch manchmal auf berechtigte Ansprüche, die man vielleicht als Kind gegenüber den Eltern gehabt hätte, zu verzichten, weil man kann manche Sachen einfach auch nicht mehr nachholen, die man als Kind nicht bekommen hat. Es geht aber auch darum, ganz pragmatisch zu überlegen, welche Teile meines Verhaltens nützen mir eigentlich und welche Teile meines Verhaltens tun es nicht. Und zum Beispiel diese Verhaltensweisen, dass man anderen gegenüber sehr abwertend ist, dass man nicht auf Kritik reagieren kann, dass man in Paarbeziehungen nicht zurechtkommt, weil man dem Partner kaum Aufmerksamkeit zukommen lässt. Das sind Dinge, unter denen man im Endeffekt ja auch selber leidet. Und es geht sehr, sehr stark darum, in der Therapie diesen Mechanismus klarzumachen, wie entsteht mein eigenes Leiden durch mein Verhalten und was tut dieses Verhalten in der Umwelt, dass dieses Leiden dann sozusagen auch wieder an mich zurückkommt. Und diesen Mechanismus zu begreifen, ist sehr, sehr wichtig, dass eben der Ehemann, der in die Therapie kommt, begreift, nicht die Frau spinnt plötzlich, sondern die Frau zeigt eine emotionale Reaktion aufgrund meiner Verhaltensweisen. Und wenn ich irgendwie in dieser Beziehung etwas verändern muss, dann muss ich mich auch ändern. Entscheidend ist nicht dabei, dass man selber schuld daran ist, sondern entscheidend ist, dass man sich ändern kann. Das ist, glaube ich, aber auch ganz wichtig. Ja.
Das ist ja, glaube ich, immer was, was auch im Kontext mit Psychotherapien so eine Rolle spielt. Ne? Dieses nicht mal unbedingt so arg drauf rumhacken, warum ist es so und wer ist jetzt eben schuld, sondern eher so, was kann ich draus machen, was kann ich draus lernen und wie kann ich den Zustand verändern, sofern er mich dann einschränkt oder stört. Ne?
Genau.
Okay, und was mich auch noch interessieren würde, ist, dass eben, wenn man jetzt nochmal aus Sicht der Betroffenen schaut, dass das ja schon was ist, was einfach negativ belegt ist irgendwie. Und ist das eine Sache, die auch häufig die Leute bei euch dann ansprechen? Also, dass sie das stört, diese negative Belegung, oder dass sie das Gefühl haben, alle halten sie für einen schlechten Menschen, in Anführungszeichen?
Also ich finde, man merkt zumindest, dass das eine Diagnose ist, von der man nicht erwarten kann, dass jeder sie annimmt. Also für viele Betroffene kommt das nicht in Frage und dann ist die Arbeit an der Stelle unter Umständen auch schon wieder beendet. Mhm. Ich habe jetzt zahlenmäßig keine große Masse an Betroffenen, auf die ich zurückblicken kann. Also sind auch nicht die zahlenmäßig überlegensten Gäste in unserer Psychiatrie. Ich habe so die Erfahrung gemacht, dass manche erstaunlich gut das annehmen können und sich damit auseinandersetzen können. Andere sehen sich da einfach nicht drin. Und das kann bestimmt damit zusammenhängen, dass es eine relativ stark stigmatisierte Störung ist.
Denke ich auch. Ja, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Und ist aber wahrscheinlich auch gar nicht so leicht abzubauen, so auf den Punkt. Ne? Also ich denke, man kann, glaube ich, gut lernen, damit umzugehen. Und ich glaube, das, was du vorhin schon mal gesagt hast, wenn man so ein bisschen versteht, was eigentlich dahinter steckt mit dem instabilen Selbstwert und so, dann kann man, glaube ich, auch sich leichter tun, sich der Diagnose in Anführungszeichen anzunehmen. Mhm. Und aber so richtig jetzt zu sagen, man muss es jetzt so als normalisieren oder keine Ahnung, bei dem Thema tatsächlich, glaube ich, gar nicht so einfach.
Ist auch die Frage, wie authentisch das wäre, weil ich glaube, dass jeder, der mal mit einem Betroffenen zu tun hatte, schon merkt, dass es auch starke Gegenübertragungen, wie Psychoanalytiker ja sagen, auslöst. Das heißt, es löst starke Gefühle bei dir selber aus, wenn du in einer Situation bist mit einer narzisstischen Persönlichkeit. Du wirst abgewertet. Du hast das Gefühl, da werden Ansprüche gestellt, die meilenweit überzogen sind. Das kann natürlich auch Ärger auslösen.
Ja.
Ich glaube aber, dass wenn man wirklich in einem 1-zu-1-Setting miteinander arbeitet und man eben das schafft, wichtige Informationen über die Vergangenheit rauszukriegen und vielleicht diesen Twist auch zu machen, dass es nicht nur diesen überhöhenden Anteil gibt, dann wird es für beide Seiten im Idealfall einfacher, drüber zu sprechen. Aber ich denke, dass es wahrscheinlich unaufrichtig wäre zu sagen, wir hören jetzt einfach alle auf, da zu stigmatisieren, weil dafür zu viele Emotionen entstehen in den Situationen, wo Narzissten auf Nicht-Narzissten treffen.
Auch nochmal ein wichtiger Punkt.
Und es wird auch keine beliebte Diagnose mehr werden, weil natürlich setzt auch das, der Heilungsverlauf sozusagen oder der Besserungsverlauf voraus, dass man einfach sehr, sehr stark und sehr hart an sich arbeitet. Und das ist eine Arbeit, die viele Jahre andauert. Es sind meistens keine Verbesserungen im 0,nix zu erzielen. Und das ist natürlich auch etwas, was man sich in erster Linie erstmal nicht wünscht. Die meisten Leute kommen ja tatsächlich mit dem Anspruch, die Sachen relativ schnell wieder in Ordnung zu bringen. Und das hört man nicht immer unbedingt gerne.
Nee, gar nicht. Also ich wollte es auch nicht hören, glaube ich, tatsächlich, wenn mir da jetzt jemand sagt, da stehen jetzt ein paar Monate bis Jahre harte Arbeit vor dir und gerade auch an sich selber zu arbeiten, ist ja häufig wirklich eine Herausforderung, muss man einfach sagen. Ismine, du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen. Was mich interessieren würde, ist, kommt denn diese narzisstische Persönlichkeitsstörung auch häufiger dann in Verbindung mit anderen psychischen Erkrankungen vor?
Ja, genau. Also das ist der Fall. Am häufigsten wahrscheinlich mit Depressionen, depressive Episoden im Rahmen eben dieser Kränkungen und Krisensituationen. Dann gibt es aber auch vermehrt Substanzmissbrauch, also Alkohol- oder Drogenabhängigkeit. Interessanterweise, habe ich gelesen, gibt es auch gehäuft soziale Phobien bei narzisstischen Persönlichkeiten, was dann wahrscheinlich diejenigen betrifft, die ganz besonders viel Angst vor Kritik haben.
Soziale Phobie, vielleicht können wir eine kurze Wiederholung einhängen, war im Prinzip die Angst, zum Beispiel vor anderen Leuten zu sprechen oder einen Vortrag
zu halten. Also von anderen Leuten und bewertet zu werden. Also alle Situationen, in denen man potenziell bewertet werden kann, sind ganz stark angstbesetzt und werden auch gemieden.
Genau, und dann gibt es noch Überschneidungen mit anderen Persönlichkeitsstörungen und eben auch häufig gleichzeitig bestehende andere Persönlichkeitsstörungen, zum Beispiel histrionische Persönlichkeitsstörung, über die wir noch nichts erzählt haben und auch heute nicht tun werden.
Aber ein krasses Wort, histrionisch, finde ich, ist auch sowas, was man vielleicht im Alter gar nicht gehört hat. Können wir irgendwann anders mal drüber reden.
Wenn ihr mehr über die histrionische Persönlichkeitsstörung erfahren wollt, schreibt uns einen Kommentar.
Genau. Okay. Okay, Punkt, andere psychische Erkrankungen.
Kein Anspruch auf Vollständigkeit, es gibt noch ein paar andere. Aber
auf jeden Fall kommt es häufiger auch in Verbindung eben mit anderen psychischen Erkrankungen vor. Jetzt haben wir, glaube ich, viel über die Persönlichkeitsstörungen selber gesprochen, wie sich das äußert, was die Probleme sind. Jetzt wollen wir natürlich auch noch so ein bisschen den Punkt beleuchten, was kann man denn dann eigentlich machen? Ihr habt gesagt, eigentlich kommt es zum Tragen, wenn die Leute sich Hilfe suchen, man will denen natürlich auch irgendwas anbieten können. Deswegen die Frage, was kann man denn machen bei so einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung?
Also ganz wichtig ist hier die Psychotherapie, die natürlich zum ersten Mal zum Ziel setzt, Störungsverständnis so zu wecken. Also warum geht es eigentlich irgendwie nicht mehr weiter für mich an diesem Moment gerade? Und eben das stark in Zusammenhang mit dem eigenen Verhalten zu bringen, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Diesen Mechanismus erstmal zu erkennen, auch tatsächlich diese Empathie für andere Menschen aufzubringen, das fällt ihnen ja meistens naturgemäß schwer, ist sehr, sehr wichtig und es bedeutet häufig den größten Schritt in der Therapie. Die Therapie selber ist dann häufig eine jahrelange. Also ich habe vorhin gesagt, dass die Störung in der Kindheit sich auch über Jahre eben entsteht und auch dauert es eben auch Jahre, um wirklich daran zu arbeiten. Das ist also nichts, was jetzt zum Beispiel klassischerweise bei uns hier in einem Krankenhausaufenthalt irgendwie zufriedenstellend gelöst werden kann, sondern es geht darum, tatsächlich eine Psychotherapie zu machen, mit der man dann lange und kontinuierlich an sich arbeitet, auch immer mal wieder Pause macht, einzelne Themenfelder angeht und wirklich versucht, so ein bisschen seine eigenen Verhaltensweisen zu überdenken, alternative Verhaltensweisen zu finden und tatsächlich auch mal irgendwie bewusst häufiger daran denken, ich versuche mich mal in andere Menschen reinzuversetzen zum Beispiel, um es einfach mal ganz trivial zu sagen. Also es gibt verschiedene Ansätze. Es gibt auch so ein paar Therapieformen, die jetzt für narzisstische Persönlichkeitsstörungen zum Beispiel immer als sehr geeignet bezeichnet werden. Da wäre die Schematherapie zu nennen, bei der man eben sehr stark damit arbeitet, dass man versucht zu erkennen, in welchem Modus man gerade ist und ein bisschen, also dass man gerade wieder so Verhaltensweisen zeigt. Es geht viel über die Selbsterkenntnis, denke ich. Und erst wenn man auch erkannt hat, was eben macht, mein Verhalten mit meiner Umwelt, dann kann man auch wirklich daran arbeiten. Und natürlich gibt es auch ansonsten eben immer wieder diese narzisstischen Krisen. Das haben wir noch, glaube ich, nicht beleuchtet, was das jetzt ist. Zum Beispiel ganz klassisch ist der Arbeitsplatzverlust. Der Arbeitsplatz stellt häufig einen sehr guten Kompensationsfaktor dar. Man kann eben viel arbeiten, kann Karriere machen und darüber viel Anerkennung erfahren, die sehr, sehr wichtig ist, einfach um weiterlaufen zu können, aufrecht. Und ein Arbeitsplatzverlust, der manchmal nicht mehr mal mit einem persönlichen Zusammenhang stehen muss, wird aber als eine massive Kränkung aufgefasst. Es ist einem nicht möglich, zum Beispiel auch mal zu sagen, man wurde jetzt halt einfach wegrationalisiert und hat Pech gehabt, sondern man wurde massivst abgewertet und zweifelt dann richtiggehend an der eigenen Existenz. Es sind häufig auch sehr gefährliche Situationen. Es kommt häufig zu ernstzunehmenden Suizidversuchen in solchen Situationen und diese narzisstischen Krisen sind dann häufig auch ein Grund für tatsächlich auch mal eine Aufnahme im Krankenhaus, weil eben die Suizidalität sehr stark im Vordergrund steht. Da geht es natürlich dann erstmal darum, so ein bisschen um eine Selbstwertstabilisierung, eine Krisenintervention, vielleicht auch eine Perspektivenschaffung, erstmal gucken, wie kann man jetzt erstmal auf der Ebene wieder weiterarbeiten.
Und die narzisstische Krise ist dann tatsächlich also die Reaktion auf so ein besonderes Ereignis, wie zum Beispiel einen Arbeitsplatzverlust. Also wie die Persönlichkeit sozusagen dann damit umgeht, diese Form von Abwertung, hast du es glaube ich genannt, oder Kränkung umzusetzen oder darauf zu reagieren. Okay. Und Sebastian, du hast es vorhin glaube ich auch gesagt, dass viele Betroffene halt kommen und sich eigentlich schnelle Abhilfe wünschen sozusagen. Deswegen ist ja immer so ein bisschen auch die Frage, vielleicht nicht die Pille danach, sondern die Pille auf den Punkt. Gibt es denn auch ein Medikament, wo man sagen kann, man nimmt es jetzt und das verschnellert die Heilung, sage ich mal, oder beschleunigt den Vorgang?
Also ein Medikament speziell gegen narzisstische Krisen oder gegen Narzissmus an sich gibt es leider nicht. In Krisensituationen würden wir, wie in jeder anderweitigen Krise auch, unter Umständen vorübergehend Medikamente geben, zum Beispiel helfen, einen Schlaf zu finden oder wenn die Person sehr unruhig agitiert ist, vielleicht auch was zur Beruhigung. Oder man muss natürlich gut schauen, hat sich diese Krise schon in eine handfeste depressive Episode verwandelt, dann würde man da antidepressiv, auch medikamentös was anbieten. Aber eben, wie Sebastian schon gesagt hat, es gibt leider nicht die Pille, mit der man den Narzissmus an sich wegbekommen würde.
Also insgesamt schon einfach, muss man sagen, die Therapie eher ein Feld der Psychotherapie, die eher langfristig ist und auch viel Arbeit mit sich selber erfordert.
Richtig.
Und natürlich auch immer eine wichtige Frage, weil sowas, ihr habt vorhin gesagt, Ismin, ich glaube du warst, dass das Eigenschaften sind, die ganz tief verwurzelt sind in den Menschen. Und deswegen ist natürlich auch die Frage, wenn man jetzt eine Therapie macht, kann man dann sagen, man ist von so einer Persönlichkeitsstörung geheilt? Also dass sozusagen die Störung wieder zur Persönlichkeit wird, aber ohne, dass es einen stört oder einen Leidensdruck hervorruft?
Also interessanterweise gibt es schon Daten, die besagen, dass das Ganze nicht so stabil ist, wie man lange Zeit gedacht hat oder wie dieser Begriff auch suggeriert. Ich glaube, wir hatten das beim Thema Borderline-Persönlichkeitsstörung auch mal angesprochen, dass wenn man Verlaufsstudien macht, man schon sieht, dass ein gar nicht so kleiner Prozentsatz der Menschen nach 3 Jahren oder 6 Jahren gar nicht mehr die Diagnosekriterien erfüllt. Also da gibt es schon Schwankungen. Insofern könnte man da schon von Heilung sprechen, wobei das die Frage ist, ob das der richtige Begriff ist im Zusammenhang mit Persönlichkeit und Persönlichkeitsmerkmalen. Die Frage, wie wahrscheinlich das ist, dass sich diese Persönlichkeit dann ins komplette Gegenteil umkehrt. Wahrscheinlich gibt es dann schon noch subklinische Merkmale, die aber eben mit einem mit dem Leben unter Umständen wieder vereinbar sind und nicht stören.
Ein wichtiger Punkt. Ich glaube, jetzt haben wir zusätzlich zu dem Bild über die narzisstische Persönlichkeitsstörung auch ein ganz gutes Bild, was die Therapie angeht und auch wieder so ein bisschen diesen Diskussionspunkt Heilung. Wann kann man eigentlich von Heilung sprechen oder geht es eher darum, dass man eben auch eine Verbesserung für sich selber erreicht? Und ich glaube, das war jetzt nochmal ganz eindrücklich, da hier auch in dem Kontext drüber zu sprechen. Jetzt würde mich gegen Ende noch interessieren, Ismin, du hast gesagt, es ist jetzt nicht so das, was euch hier jeden Tag begegnet, also nicht die führende Diagnose in eurem Alltag, aber trotzdem, vielleicht könnt ihr so ein bisschen schildern, falls das gibt. Welche Erfahrungen habt ihr denn bisher in eurer persönlichen Praxis gemacht mit Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung?
Also wir erleben die Menschen ja ganz häufig, wenn sie mit schweren Depressionen oder anderen Krankheitsbildern zu uns dann noch in die Klinik kommen und meistens sind es schon sehr aufregende Kontakte, muss ich ehrlich sagen. Also
aufregend?
Ismin hat es ja vorhin schon erwähnt, es gibt ein sehr hohes Anspruchsdenken bei vielen Narzissten und die haben dann schon auch die Erwartung, jetzt tatsächlich von wirklich dem Besten behandelt zu werden. Das heißt, man wird gerne mal häufig herausgefordert so ein bisschen. Ja. Also es wird so, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt hier so viel Sinn macht mit uns beiden da. Es wird auch gerne mal ein bisschen an der Kompetenz gezweifelt. Man wird mal so ein bisschen abgewertet. Das sind schon alles Sachen, wo man dann auch wirklich viel Kontenance bewahren muss, sich nicht so direkt angreifen oder angegriffen fühlen darf. Und das ist, glaube ich, schon auch eine Eigenschaft, die den Umgang einfach sehr schwer macht, auch den therapeutischen Umgang sehr schwer tatsächlich. Ja, und man, glaube ich, schon ein profundes Wissen so ein bisschen braucht über diese ganzen Mechanismen und auch ein bisschen Erfahrung, um gut damit auch arbeiten zu können.
Ja, kann man sich vorstellen. Da ist nochmal dieses Prinzip Gegenübertragung, was du vorhin gesagt hattest, ist mir, ne, dass man eben selber ja schnell auch in einer gewissen emotionalen Situation ist, weil man so denkt, also hallo, das müssen wir jetzt auch nicht gerade bieten lassen. Und das macht es ja schon nicht einfach tatsächlich. Also man muss ja so ein bisschen über den Dingen stehen, ne?
Genau.
Absolut. Gleichzeitig haben wir die Patienten ja oft auch in diesen akuten Krisen da und da kann man auf der anderen Seite dann auch eben großes Leid sehen. Also wirklich viele Tränen, ganz große Verzweiflung, was es uns dann wahrscheinlich auch wieder möglich macht, eben trotzdem empathisch zu sein und da dran zu bleiben.
Auch nochmal wichtig. Und vielleicht können wir es trotzdem jetzt auch nochmal wiederholen, dass man tatsächlich, also so diese, der ausführliche psychotherapeutische Bereich, der mit so einer Persönlichkeitsstörung zusammenhängt, ist ja tatsächlich eher nicht was für die Klinik. Jetzt auch wenn ihr aus dem klinischen oder aus dem Standpunkt der Klinik berichtet, ist es eigentlich eher dann was in der ambulanten Therapie wahrscheinlich, ne?
Auf jeden Fall. Also wenn wir es schaffen, irgendwie Bewusstsein für die Problematik herzustellen und dann vielleicht sogar noch eine ambulante Therapie zu bahnen, dann sind wir super happy.
Genau, wichtiger Punkt. Und dann kommen wir tatsächlich zur letzten Frage und zwar wieder so ein bisschen zurück in den Alltag vielleicht von unseren Hörerinnen und Hörern. Was wären denn vielleicht eure Tipps für Angehörige, Freundinnen, Freunde, wie auch immer, im Umgang mit den Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, vielleicht auch im Hinblick darauf, dass das vielleicht gar nicht unbedingt diagnostiziert ist, aber wenn so Eigenschaften eine Rolle spielen, wie wir sie jetzt heute hier besprochen haben?
Also so einen richtigen Umgang damit zu finden, ist eine ganze Vielzahl an Eigenschaften. Ja? Also ich glaube, mit jemandem Arroganten umzugehen, mit jemandem, der abwertend ist, umzugehen, das ist einfach nun mal schwierig. Und da hat jeder, glaube ich, seine eigenen Strategien, die man jetzt auch nicht durch meine Ratschläge ersetzen wird können.
Nee. Du begibst jetzt das Rezept zum Glücklichwerden in 3 Sätzen.
Ja, aber ich glaube, was tatsächlich einfach ganz wichtig ist, ist ein bisschen das Wissen um so diese, also diese narzisstische Persönlichkeitsstörung und wie sie halt auch funktioniert, dass es häufig Protzverhalten gibt, dass dieses Protzverhalten aber jetzt nicht irgendwie heißen soll, guckt mal alle, ich bin so toll und schaut her und ich möchte, dass ihr mich bewundert. Also das ist natürlich schon oberflächlich das, was damit auch gemeint ist. Mhm. Aber dass es eigentlich im Grunde eine total dysfunktionale Verhaltensweise ist. Ja, ganz viele sagen, ja, also ich brauche jetzt nur noch diese eine Rolex oder diesen einen Sportwagen und dann bin ich endlich ganz nah, so ein bisschen wie der junge Narzissus, der sich immer seinem Spiegelbild im Wasser so nahe wähnte und es küssen wollte und es ist immer zerflossen. Und genauso auch der Narzisst, der fühlt sich immer ganz kurz vorm Ziel. Er glaubt immer, er ist gleich da. Also er muss nur noch dieses eine machen und dann hört sein Leiden endlich auf. Und es tut es einfach nicht. Es ist also auch eine Qual für die Beteiligten manchmal, die das Umfeld stark stören kann. Das ist richtig. Also ich kann tatsächlich nur empfehlen, wenn man sehr, sehr eng mit diesen Menschen zu tun hat, dass man auch vielleicht einfach darum bittet, wenn es mal eine Psychotherapie gibt, gemeinsame Gespräche zu führen, sich das auch mal vom Therapeuten erklären zu lassen. In einem moderierten Gespräch vielleicht auch manche Dinge zu klären. Mhm. So richtig bombastisch gute Verhaltensratschläge fallen mir tatsächlich nicht ein oder etwa dir, Ismene.
Nein, ich finde, du hast das ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Was vielleicht noch ein Punkt ist, wenn man sehr engen Kontakt zu einer vermutlich betroffenen Person hat und die sich vielleicht früher oder später in so einer Krise befindet, dann kann man als Angehöriger vielleicht zumindest wissen, dass das dann ein Zeitpunkt ist, wo vielleicht ein Zugang zu einer Behandlung möglich wird. Mhm. Also solange der Leidensdruck eher gering ist, ist es wahrscheinlich nicht so aussichtsreich, wenn man versucht, die Person zu einer Behandlung zu überreden.
Ja.
Wenn man jetzt vermutet, dass ein Narzissmus eine narzisstische Persönlichkeitsstörung dahinter steckt. Aber in den Krisen eben, weil, wie Sebastian gesagt hat, da auch wirklich Gefährdungen entstehen können mit ausgeprägter Suizidalität, wäre es bestimmt hilfreich, dann so ein bisschen in die Richtung, professionelle Unterstützung hinzuarbeiten.
Mhm, dass man das ein bisschen befördert oder unterstützt auf jeden Fall. Mhm. Ja, waren doch trotzdem 2 wichtige Punkte, glaube ich, die ihr da gebracht habt. Und wahrscheinlich macht es schon auch immer ein bisschen Sinn, wenn man halt auch merkt, man ist selber arg betroffen persönlich von so Äußerungen zum Beispiel, so dass man halt kurz versucht zu hinterfragen, warum jemand das macht. Ich glaube, man kann es nicht immer in 1000%ig aufschlüsseln und man kann, also manchmal muss man wahrscheinlich auch gegenwütend sein, man kann das nicht immer so 100%ig sagen, ach, wahrscheinlich ist es jetzt deswegen. Aber wahrscheinlich, so wie du es vorhin erklärt hast, Ismene, wie du es vielleicht Patientinnen und Patienten erklären würdest, macht es schon Sinn, manchmal zu hinterfragen, was könnte denn dahinter stecken und vielleicht kommt man dann auch so auf den Punkt, dass vielleicht da eben eine andere Sache im Hintergrund ist, die das so ein bisschen auslöst.
Und wenn man eine sehr empathische Person ist.
Genau. Und wenn nicht, kriegt man es auch anders wahrscheinlich irgendwie hin. So, das war's, würde ich sagen, oder?
Das war's für heute.
Narzisstische Persönlichkeitsstörung. Ich glaube, das ist wahrscheinlich tatsächlich eher so ein Randthema, aber ich fand es trotzdem cool, dass wir darüber gesprochen haben, weil das eben was ist, was häufig auch im alltäglichen Sprachgebrauch so rumwabert. Dann wird mal schnell gesagt, ach, das sind wieder die Narzissten oder sowas. Und ich glaube, das ist auch eben so was, wo nicht so ganz klar ist, was da eigentlich dahinter steckt. Und deswegen war es, glaube ich, ganz wichtig, da heute nochmal so drüber zu reden. Hat mir viel Freude bereitet. Vielen Dank.
Und Hand aufs Herz auch zu Hause. Dem einen oder anderen. Dem hat man doch gerade ein bisschen aus der Seele gesprochen, oder?
Das kann jetzt jede und jeder für sich entscheiden.
Ganz genau.
Vielen Dank an euch da draußen, dass ihr zugehört habt.
Bitte keine bitterbösen E-Mails, falls wir jemanden gekränkt haben sollen.
Genau. Vielen Dank auch an unsere 2 Zuhörerinnen hier in unserem stickigen Raum. Die haben jetzt echt tapfer durchgehalten die ganze Zeit. Und es war eine Ehre, heute vor 2 Leuten live zu reden sozusagen. Das hatten wir auch noch nie.
Live-Podcast.
Simon muss es immer ertragen, unser Techniker. Aber dass wir Zuhörerinnen haben, ist neu. Spaß hat's gemacht. Wir hören uns wieder in 2 Wochen, würde ich sagen. Und bis dahin, gute Zeit. An.
Ja, tschüss.
Mach's schön. Sommer noch.
Tschüss.